Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dich aufgemacht hast, hierher zu kommen, um diesem Vortrag zuzuhören, um sicherlich durch diesen Vortrag auch ein Stück ins Nachdenken zu kommen. Es freut uns und ja, am Donnerstagabend, als wir uns das erste Mal hier getroffen haben zu dem ersten Vortrag, da habe ich gesagt, schön, dass du da bist, obwohl es regnet. Am Donnerstag hat es doch vorher einigermaßen geregnet und heute können wir sagen, schön, dass du da bist, obwohl draußen schönes Wetter ist, Sonnenschein noch ein bisschen ist, schön, dass du da bist. Ja, vielleicht am Anfang noch eine Ansage zu dem Thema Maske und Corona, das muss leider einfach noch sein. Wir haben es so, dass bei dem Lied, was wir jeden Moment singen, also wenn gesungen wird, dass dann Maskenpflicht besteht. Und für die Kontaktverfolgung, wer da gewesen ist, gibt es auf den Plätzen diese kleinen Zettelchen. Schreibt dort euren Namen und Anschrift drauf und dann legt das einfach beim Stuhl, bei den vorderen Stühlen sind diese Ablagefächer, legt das einfach dorthin, das wird dann eingesammelt und in der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen, in 14 Tagen dann wieder vernichtet. Es gibt, ich hatte es gerade gesagt, seit Donnerstag treffen wir uns hier und haben von Rudi Joas, der uns besucht hat aus dem fernen Westen mit seiner Frau Annegret, haben wir die Vorträge. Und einerseits habt ihr da die ersten Vorträge verpasst, andererseits gibt es die Möglichkeit, als CD die Vorträge nochmal als Aufnahme euch anzuhören. Dafür gibt es hier drüben auf dem Tisch, hinten an der Tür an dem Tisch, auf dem Stuhl neben der Tür gibt es so Postkarten, wo ihr die CDs gern auch mit Anzahl größer als eins bestellen könnt. Wenn ihr sagt, ich möchte sie selbst nochmal anhören, ich möchte sie weitergeben, macht bitte davon ganz herzlich Gebrauch. Und auch, ihr werdet es dann sehen, wir haben auch einige Texte, die Bibeltexte und verschiedene Überschriften an der Wand. Das ist dann auf der CD so nicht mitzusehen. Da gibt es auch zumindest in der nächsten Zeit noch die Möglichkeit, das über die Gemeinde-Homepage bei YouTube mit Bild auch dann zu sehen. Macht davon einfach Gebrauch und gebt das vielleicht weiter, wenn er sagt, der Vortrag wäre für jemanden in deiner Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft gut. Im Anschluss, wenn wir den Vortrag gehört haben, möchte ich jetzt schon mal vorausschicken, laden wir dich ein, noch ein bisschen hier zu bleiben, um ins Gespräch zu kommen. Vielleicht wirft der Vortrag Fragen auf. Dann wollen wir einfach die Möglichkeit geben, diese Fragen zu beantworten. Es wird ein bisschen Getränke, etwas Kleines zu knabbern geben. Lass dich einladen, im Anschluss da zu bleiben, um Fragen, die auf dem Herzen liegen, zu beantworten, dass wir einfach miteinander ins Gespräch kommen. Ich möchte jetzt beten und wem möglich bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, eine ganze Woche liegt hinter uns und eigentlich ist das Wochenende immer so ein Punkt, wo viele sicherlich durchatmen, sich so ein Stück sammeln und heute sind wir hier zusammen, um diesen Vortrag zu hören, warum guten Menschen schlimme Dinge passieren. Herr Jesus, du kennst unsere Gedanken, du weißt, wie ich gerade nachdenke, was mich beschäftigt, was uns beschäftigt. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Nachdenken, das Hören lenkst, dass du Rudi die richtigen Worte gibst, dass er deine Weisheit, deine Worte ausspricht. Und Herr Jesus, so segne das Miteinander, halte störende Gedanken und Dinge bitte fern. Und lass uns ganz innerlich auf dich konzentrieren, dass wir erkennen, was du in mein, in unser Leben hineinsprechen möchtest. Amen.
Amen.
Wir setzen uns wieder und singen am Anfang ein Lied, das Lied 484, Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand.
Ja, ganz herzlichen Dank für das schöne Lied von dem großen Chor, den wir heute Abend eingeladen haben. Das ist echt super. Heute sind so viel mehr da als die vergangenen Tage. Wer ist heute Abend denn zum ersten Mal hier? Darf ich mal ein Handzeichen haben? Hey, das sind doch so viele. Wo wart ihr die anderen Tage? Aber dank der Segnungen der Technik könnt ihr ja, wir haben es eben schon gehört vom Egmont, könnt ihr die Vorträge auch noch nachträglich anhören. Da gleich noch einen Satz dazu. Aber als erstes möchte ich euch sagen, ich freue mich, dass wir heute Abend noch einmal hier zusammenkommen dürfen in dieser schönen Kirche. Und ich möchte euch auch herzlich begrüßen. Guten Abend. Nicht so flott, mein Lieber, nicht so flott. Ich bin schließlich 74 Jahre, so geht das nicht mehr. Aber trotzdem, ich freue mich, dass ihr da seid zu diesem schweren Thema. Das gehört sicherlich zu einem der schwersten Themen überhaupt, ganz abgesehen auch zu einem der schwersten Themen, die ich in meinem Programm so habe, über die ich gerne rede, weil es einfach um Leid geht. Und vielleicht einige von euch haben schweres Leid schon erfahren oder vielleicht steckt jemand sogar tief drin. Und auch wenn ich nicht auf alle Fragen eine Antwort habe, hoffe ich doch, dass heute Abend aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, der ein oder andere eine Antwort findet für seine persönliche Situation. Aber vorher darf ich noch ein paar Sachen auch noch weitergeben von mir. Also nicht jetzt über meine Person, das brauche ich gar nicht mehr. Da haben wir schon genug drüber gehört. Aber ich möchte noch einmal auch, weil ich gerade eben gehört habe von Egmont, ich weiß jetzt nicht genau, was in auf eurer Homepage von der Gemeinde aus, was ihr da alles hineinstellt. Die Vorträge, die man dann anklicken und abhören kann am Computer, ist das richtig?
Also es gibt ein Kamerabild sozusagen bei YouTube von okay. mir und der Präsentation. Und wenn das mit der CD dann auch fertig ist, dann wird es auch kann man auch die Sachen, die auf CD zu bestellen sind, auch angehört werden.
Okay, dann will ich dazu sagen, also hier ist die Bestellkarte, die liegt auf dem Schriftentisch und auf dem Stuhl am Ausgang. Füllt die bitte aus mit eurer Anschrift und mit den Vorträgen, die ihr gerne als CD oder auf CD haben möchtet. MP3-CD. Früher haben wir noch immer auch Audio-CDs gemacht für die Leute, die keine MP3-Player zu Hause hatten. Aber das ist mittlerweile vorbei und das ist auch sehr aufwendig für unser Tonstudio im Missionswerk. Deswegen machen wir nur MP3. Aber damit wir die euch schicken können, müsst ihr diese Karte nicht nur mit Adresse ausfüllen, sondern ihr müsst sie bitte auch unterschreiben, weil es gibt eine neue europäische Datenschutzverordnung, dass wir also keine Adresse von euch annehmen können, ohne eure Erlaubnis, weil wir müssen eure Adresse ja irgendwo aufnehmen, um einen Adressaufkleber zu drucken. Und diese Aufnahme in unseren Rechner im Missionswerk, das dürfen wir nur, wenn ihr uns die Erlaubnis dazu gebt. Deswegen müsst ihr hier auch unterschreiben, dass ihr damit einverstanden seid, dass die elektronisch erfasst wird, die eure Adresse. Da wird nichts mitgemacht. Heuchelbach gibt keine Adresse irgendwo weiter, sondern die wird ausschließlich dafür gebraucht, dass ihr diese Dinge, die ihr bestellt, auch erhaltet. Und dann werft ihr bitte diese ausgefüllte Karte. Am Schriftentisch habe ich zwei Tüten senkrecht hingestellt, Heuchelbach-Tüten, diese weißen Tüten. Da schmeißt ihr bitte diese Karte einfach rein. Und wenn wir morgen abfahren, morgen Nachmittag, nehmen wir die Tüten oder den Inhalt von den Tüten mit. Und dann braucht ihr ein wenig Geduld, weil unser Tonstudio, die sagen mir immer, Rudi, versprecht den Leuten nicht zu schnell, dass die das kriegen, weil wir haben im Tonstudio sehr viel zu tun, weil wir seit einigen Jahren 24 Stunden Radiosendung haben über das HBR, Heuchelbach Bibelradio, über Internet. Und dann haben wir auch eine Kindersendung, Radio Doppeldecker. Einige von euch kennen das von euren Kindern. Ja, du kennst das zum Beispiel. Hast du da meine Stimme schon mal gehört? Das nächste passt aber ein bisschen besser aufpassen, weil ich rede da auch manchmal. Ja, Manchmal wollen die nämlich dann sagen, dann sind die damals, als ich noch da gearbeitet habe, jetzt bin ich ja schon lange Rentner, aber damals sind die dann ins Büro gekommen, Rudi, komm mal eben ins Tonstudio, wir brauchen einen Opa. Und dann musste ich schnell ins Tonstudio laufen und da eine Operstimme sprechen. Also, wir haben sehr viel zu tun und die sagen mir, was soll ich denn realistisch sagen, wann die Leute die CDs bekommen? Das kann 2 bis 3 Wochen dauern. Also keine Ungeduld bitte, keine bösen Briefe, sondern einfach warten. Und damit ihr dann hinterher auch entschädigt wird, habe ich mir eben gedacht, als ich den Egmont gehört habe mit diesen Bildern hier, ich werde alle Bilder, alle Folien von dieser Präsentation, die werde ich alle als PDF-Datei wie ein Buch zusammenkopieren und auf die CD mit draufpacken. Das heißt also, jeder, der die CD hat, kann dann einfach, wenn er einen Computer hat, einfach auf diese Datei klicken und dann öffnet ein Buch und das kann er durchblättern und dann sind alle diese Bilder mit Bibeltexten und so weiter alles dann mitzulesen, während ihr die CD hört. Das ist so ein kleines Entschädigung, dass ihr so lange warten müsst. Ja, das ist ein bisschen Arbeit, aber die mache ich gerne für euch, weil es mir hier in Groß-Schönau so gut gefallen hat.
Dankeschön.
Bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt so. Da bin ich aber zuversichtlich. So, das war alles. Und für die, die heute vielleicht zum ersten Mal hier sind, nur kurz, ich werde auch an diesem Abend und auch morgen früh euch alle duzen. Wenn wir ins Gespräch kommen und du legst da Wert drauf, kann ich es auch anders. Aber heute will ich duzen, weil wir eine ganz persönliche Botschaft weitergeben wollen. So, und da sind wir gleich schon am Thema und wir kommen ja zu dem Thema, das wir überschrieben haben. Warum passieren guten Leute schlimme Dinge? Also fast alle Evangelisten, die ich kenne, haben irgendwo ein Thema ähnlich diesem in ihrem Repertoire, will ich mal sagen. Es geht dann im Grunde genommen immer um die Frage, wenn es einen guten Gott gibt, warum passieren so viele böse Dinge in unserer Welt? Und wir alle haben davon ja auch schon selber manchmal bittere Erfahrungen machen müssen. Ich habe das deswegen so genannt, weil ich halt einfach ein bisschen was Besonderes finde, warum passieren guten Leuten schlimme Dinge, weil ich mir denke, naja, wenn bösen Leuten schlimme Dinge passieren, da sagen wir schnell, hat er verdient. Richtig, dass es den mal erwischt hat. Aber uns macht am meisten Mühe, wenn gute Menschen schlimme Dinge erfahren. Und da wollen wir heute auch versuchen, zumindest aus dem Wort Gottes Antworten zu finden. Nun, wir alle kennen ja die Apotheken. Heute waren wir übrigens bei einem Bruder zum Abendessen eingeladen, der arbeitet für eine Apothekerin. Also wir alle kennen das, wenn wir Medizin kaufen und wir drehen die Schachtel um, da stehen auf allen Packungen stehen dann immer einige Worte, zum Beispiel das zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Haben wir alle schon gelesen, ja? Also ich sage mal so, etwas Ähnliches könnte man auch über das Leben von uns Menschen sagen. Dann würde da draufstehen zum Beispiel für das Leben zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Bibel und fragen Sie Ihren Schöpfer. Und wenn man dann den Beipackzettel herausnimmt und den liest, und man würde den Beipackzettel von dem Leben nehmen, in dem Kleingedruckten würde man dann vielleicht so Dinge lesen wie zum Beispiel, das Leben kann voller Spaß und voller Abenteuer sein und voller Freude sein. Aber es gibt auch Nebenwirkungen, Krankheit, Missbrauch, kaputte Beziehungen, Leid und natürlich auch Tod. Und genau wegen dieser Nebenwirkungen, liebe Freunde, hat der Herr Jesus einmal zu seinen Jüngern, also zu denen, die echte Christen sind, die also eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus haben, Der Herr Jesus hat zu seinen Jüngern einmal gesagt, wir lesen das im Johannesevangelium, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Nun, er sagt, dass wir in der Welt Bedrängnis haben, also dass wir unter Druck geraten, dass wir schwierige Situationen erleben. Und die Frage kommt auf, warum ist das so? Warum gibt es diese Nebenwirkung? Warum gibt es so viel Leid und Schmerz? Und diese Warum-Frage, liebe Freunde, die ist schon Jahrtausende alt. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser vielen Kriege und der vielen Katastrophen, die wir ja in unserer Zeit hier erleben, vor diesem Hintergrund wird diese Frage immer lauter gestellt, immer lauter. Warum gibt es das alles, wenn es einen liebenden und allmächtigen Gott gibt? Die ZDF-Nachrichtensprecherin Marietta Slomka, sie wurde einmal von der Bild-Zeitung interviewt. Und in diesem Interview sagte Marietta Slomka, ich würde gerne mal mit Gott reden. Und daraufhin fragte der Reporter von der Bild-Zeitung, was sie ihn denn fragen würde. Und daraufhin sagte sie, warum ist die Welt so oft so ungerecht? Nun leider, das will ich am Anfang einfach umwunden zugeben, leider kann ich nicht auf jede Frage eine Antwort geben, vor allen Dingen auf persönliche Erfahrungen mit Leid. Warum ist mein Opa schon mit 50 gestorben, wo der doch die Enkelkinder so lieb hatte? Also ich kann nicht alle Fragen beantworten, aber ich sage, es gibt einige Dinge, die wir im Zusammenhang mit Leid doch verstehen können. Seht mal, das ist wie beim Autofahren. Ich fahre so um die 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr und eigentlich kann ich mich beim Autofahren sogar entspannen. Jetzt, seitdem ich den Schlaganfall hatte und mit dem Krebs zu tun habe, habe ich meine Frau immer am liebsten neben mir, die fährt dann und ich kann mich wunderbar entspannen, weil sie so gut fährt, da kann ich schlafen wie ein Baby. Ja? Aber es gibt Situationen, ob ich selber fahre oder meine Frau, da fühle ich mich unsicher. Und zwar ist das immer dann, wenn man bei Nebel Auto fahren muss. Und ich bin sicher, dass das euch auch ähnlich geht. Da fühlen wir uns irgendwie sicher. Und der Grund dafür ist, weil wir gerade in diesen Situationen Orientierung brauchen. Und manchmal passiert es, dass wir im Nebel fahren und vielleicht ist es noch ein bisschen am Fisseln, am Regnen, dann wird das immer noch schwieriger. Man ist angespannt und so weiter. Und manchmal passiert es, dass uns dann ein Wagen überholt, der hat zwei so richtig dicke, fette Nebelrückleuchten. Und was machen wir dann? In der Regel. Was?
Hinterher.
Ja, genau. Wir fahren hinterher. Wir fahren, hängen uns hinten dran, weil wir uns sagen, solange ich dem seine fetten Nebelrückleuchten sehe, weiß ich zumindest, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Das ist normal. So denken wir. Und ähnlich, liebe Freunde, ist es mit dem Verständnis von Leid und Bosheit in unserer Welt. Da liegt nämlich auch vieles im Nebel und ist für uns alle schwer zu erkennen. Wir wissen nicht alle Details, die im Umfeld von Leid eine Rolle spielen. Aber die Bibel, sie gibt uns, ich nenne sie mal einfach bildhaft, die Bibel gibt uns einige Nebelschlussleuchten, die uns helfen zu verstehen, warum die Welt, in der wir leben, so ist, wie sie ist. Und das will ich heute Abend mit euch machen. Ich möchte mit euch einige dieser Nebelschlussleuchten, die uns zur Orientierung dienen sollen, anschauen. Und da beginne ich gleich mit dem ersten Nebellicht zur Orientierung. Und die heißt, Gott schuf nicht das Böse und das Leid. Weil die Frage wird häufig mir gestellt, warum hat Gott denn nicht eine Welt geschaffen, in der es kein Leid und keinen Schmerz gibt? Und die Frage hört sich auch sehr logisch an. Kann man nachvollziehen, diese Frage. Aber ich sage, bei manchen Fragen, die ich so höre, denke ich mir in meinem Herzen manchmal, der Mann oder die Frau hat diese Frage nicht weit genug durchgedacht. Weil die Antwort ist relativ einfach. Die Antwort auf die Frage, warum hat Gott denn nicht eine perfekte Welt geschaffen, wo es kein Leid gibt? Die Antwort ist, hat er doch. Hat er doch gemacht. Seht mal, am Ende des Schöpfungsberichtes, im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose 1, da heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also er schaut über die Schöpfung und sagt, perfekt, perfekt. Aber dann kommt sofort die zweite Frage hinterher. Da fragen die Leute sofort, ja, wenn Gott nicht der Urheber von Leid und Bosheit ist, wo kommt es dann her? Na, ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht vom Thema abweichen und über den Ursprung des Bösen durch Satan, Luzifer oder wie immer man ihn nennen mag, reden, weil das würde uns zu stark jetzt in eine bestimmte Richtung brennen. Aber ich nehme das ernst, diese Frage, woher kommt das Böse? Und da will ich einfach sagen, naja, Gott schuf den Menschen mit einem freien Willen. Und nur durch einen freien Willen, liebe Freunde, sind wir überhaupt in der Lage zu lieben. Durch den freien Willen sind wir fähig, unseren Nächsten und auch Gott zu lieben. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Stellt euch vor, wir fahren irgendwo in die Stadtmitte. Ich weiß nicht, wie groß jetzt genau Groß-Schönau ist, aber wenn die zu klein ist, dass dann einigermaßen gut sortiertes Spielwarengeschäft ist, dann fährt man vielleicht nach Görlitz. Die ist, glaube ich, eine größere Stadt. Ja, ist ein bisschen größer als Groß-Schönau, vermute ich mal. Wir fahren nach Görlitz und holen in Görlitz eine kleine Puppe. Und manchmal findet man so eine Puppe, die hat einen Knopf am Rücken oder eine Strippe am Rücken. Und wenn man an der Strippe zieht, sagt die Puppe, ich hab dich lieb. So eine Puppe kaufe ich und die bringe ich jetzt mit hier in den Gottesdienst hinein. Und ich halte dir, Egmont, die Puppe vor die Nase und ziehe an der Strippe. Und die Puppe sagt zu dir, ich hab dich lieb. Was bedeutet dir das? Genau, also mir bedeutet das nichts. Also ich sage euch mal, meine Enkeltöchter, die wären aus dem Häuschen. Die würden so lange an der Strippe ziehen, bis die Batterie alle ist. Ist doch klar. Ja? Aber ich sage euch auch, warum es dir, Egmont, und uns allen nichts bedeutet, wenn man dir die Puppe vor die Nase hält und die sagt zu dir, ich hab dich lieb. Es bedeutet dir deswegen nichts, weil du möchtest diese schönen Worte, und das sind die schönsten Worte, die in der menschlichen Sprache geformt werden können, ich habe dich lieb. Du möchtest diese Worte nur von jemandem hören, der sich frei entschieden hat, sie dir zu sagen. Stimmt's? Deswegen hat Gott uns einen freien Willen gegeben. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, frei zu entscheiden. Deswegen ist es nur durch den freien Willen möglich, den Nächsten zu lieben und auch Gott zu lieben, weil wir uns entscheiden müssen. Und auf diese freie Entscheidung werde ich heute Abend noch einige Male zu sprechen kommen und euch daran erinnern, dass Gott uns so geschaffen hat, mit der Fähigkeit, frei zu entscheiden. Und deswegen sage ich einfach mal, Liebe braucht die Fähigkeit, frei entscheiden zu können. Und Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben, aber wir haben sie missbraucht. Wir haben diese Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, missbraucht. Und was ist passiert? Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt. Wir haben ihn abgelehnt. Wir wurden dadurch von Gott getrennt. Und durch diese falsche Entscheidung unserer Ureltern zog Böses in die Welt ein. Seht mal, manchmal habe ich die Angst oder die Befürchtung, dass wenn ich über Adam rede oder über Eva rede oder über das, was da passiert ist damals im Garten Eden, dass dann Leute innerlich abschalten und sagen, jetzt kommt er mit diesem Mythos. Weil in der modernen Theologie, was die alles für einen Unsinn erzählen über die Bibel. Ja? Jetzt habe ich gerade gestern oder vorgestern einen Artikel in der Welt gelesen, dass da jetzt ein Mann, Schmitz oder Schmidt heißt der, dass der jetzt herausgefunden hat, dass alle die Zitate, alles das, was laut Neuen Testament Jesus gesagt haben soll, dass das alles gefälscht war und gar nicht stimmt. Das tue ich eigentlich selten. Aber da habe ich einen Leserbrief geschrieben. Gestern. Oder vorgestern war es, ja. Und da habe ich geschrieben, oh, ich bin dem Herrn so und so Schmidt so dankbar, dass wir jetzt diese Wartezeit von 2000 Jahren endlich vorüber haben und jetzt endlich jemand gekommen ist, der uns sagt, was Jesus gesagt und was er nicht gesagt hat. Das ist wirklich ein großartiger Dienst. Ich frage mich nur, habe ich dabei geschrieben, was dieser Herr Schmitz oder wie der hieß, was dieser Mann sagen wird, wenn er einmal genau vor dieser Person steht und die ihn fragt, warum hast du denn immer so viel Unsinn über mich geschrieben? Also, der Herr Jesus, und das, darauf will ich eigentlich hinaus, der hat oft von Adam und Eva geredet. Und Adam und Eva wird von ihm immer so beschrieben als real existierende Persönlichkeiten. Das war kein Märchen. Kein Mythos, weil wenn du glaubst, dass Adam und Eva ein Märchen waren, dann musst du auch so mutig sein zu sagen, dann war Jesus ein Märchenerzähler. Das war er nicht. Also Adam und Eva haben das, wie man bei uns im Rheinland sagt, die haben das verdorben, versemmelt oder wie man es auch nennen mag. Die sind von Gott getrennt worden und dadurch zog Böses in die Welt ein. Und unter Böses verstehe ich zunächst einmal Unmoral, Gewalt, Leid, Bosheit und so weiter. Und das ging schon ganz früh los, liebe Freunde. Das ging schon bei Adams Familie los, bei Kain und Abel und dem Brudermord. Da ging das ganz schon los mit Leid und so weiter. Seht mal, deswegen sagt die Bibel schon ganz am Anfang, im 6. Kapitel in der Bibel, da lesen wir Folgendes. 1. Mose 6. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Hat sich bis heute nicht sehr viel geändert. Aber der Apostel Paulus im Neuen Testament, der unterstreicht das noch einmal und er sagt im Römerbrief Kapitel 3, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ich könnte auch sagen, alle haben gesündigt und kommen nicht in den Himmel. Das ist das Gleiche. Es hat mal ein Mann so abgeschätzt, überlegt und so weiter, und der behauptete, über 90% des Leids in der Welt wird verursacht durch unsere Sünden. Über 90% des Leids. Ein Beispiel. Die Menschen hören von einer großen Hungersnot und sofort, dauert nicht lange, da kommen die Stimmen hoch und die klagen sofort Gott an. Wo ist Gott? Warum lässt Gott das zu? Aber die Tatsache ist, liebe Freunde, die Welt produziert genug Lebensmittel, dass alle Menschen mindestens 3000 Kalorien pro Tag haben könnte. Es ist also nicht Gott, sondern es ist unsere Verantwortungslosigkeit und unsere Egozentrik, die verhindert, dass alle Menschen genug zu essen haben. Weil wir vernichten lieber tonnenweise die Lebensmittel, um die Marktpreise stabil zu halten. Also soll keiner sagen, warum hat Gott das zugelassen? Nein, das sind wir. Und deswegen hat er recht, wenn er sagt, 90% des Leids in der Welt wird durch Menschen verursacht, durch Sünden verursacht. Ich könnte auch ein anderes Beispiel nehmen. Schaut euch mal eure Hand an. Ja, genau. Guckt euch die Hand an. Ich sage euch, du kannst mit dieser Hand, kannst du jemanden erschießen. Kannst eine Pistole nehmen mit dieser Hand, die du gerade angeguckt hast, und erschießt jemanden. Aber du kannst auch deine Hand benutzen, um hungrige Menschen zu speisen. Und ich sage dir, es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, die du triffst. Es ist deine Wahl. Aber es ist unfair, liebe Freunde, jemanden zu erschießen und dann Gott die Verantwortung für Bosheit und Leid in der Welt zu geben. Und das sollte jedem einleuchten. Aber ich verstehe unter Böses natürlich nicht nur dieses hier, Verbrechen, Leid und so weiter, was ich gerade versucht habe anzureißen, sondern ich verstehe darunter auch sowas wie Naturkatastrophen, Erdbeben oder Tsunamis oder Tornados und was auch immer da in den letzten Jahren auch über die Menschheit hereingekommen ist. Aber auch solche Katastrophen, liebe Freunde, sind gewissermaßen Auswirkungen der Sünde des Menschen. Nicht nur, weil sie alle Freiflächen versiegeln und so weiter, sondern auf einer viel breiteren Basis. Als wir Menschen nämlich zu Gott gesagt haben, er soll gehen, wir wollen alleine, wir wollen autark leben, wir kommen alleine klar, da hat er uns losgelassen. Ich bin sehr dankbar, dass er uns nicht ganz losgelassen hätte, weil wir würden uns alle gegenseitig die Schädel einschlagen. Er hat uns aber ein Stück freie Leine gegeben. Er hat uns ein Stück weit losgelassen und die Erde wurde, ich sag mal, verflucht und genetischer Zerfall, Naturkatastrophen und Seuchen hielten Einzug bei uns Menschen. Und wegen der Sünde des Menschen wurde die gesamte Schöpfung verdorben, sodass wir uns nicht wundern, was der Apostel Paulus schreibt über diese verdorbene Schöpfung. Im Römerbrief, im Neuen Testament, Kapitel 8, da lesen wir, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit, der Vergänglichkeit. Das heißt, liebe Freunde, sogar die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung und nach der Wiederherstellung dieser Dinge, wie sie am Anfang waren. Auch die Schöpfung braucht das. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle einfach festhalten, unsere Sünden sind die Ursache für Unordnung und Chaos in der Welt. Adam und Eva, sie haben ihre Freiheit missbraucht, und sie haben sich gegen Gott entschieden und damit haben sie eine Kettenreaktion von Sünde, Leid und Schmerz ausgelöst. Über dieses Thema werden so viele Gespräche geführt, weil dann kommen auch Leute gleich zu mir und sagen, ja, aber du propagierst doch einen Gott, der von sich selber sagt, dass er allwissend ist. Ja, hätte Gott das denn nicht vorhersehen müssen? Hätte er das nicht vorhersehen können? Und die hört sich so vernünftig an wie die erste, aber ist nicht bis zum Ende durchgedacht. Weil die Antwort auf diese Frage, hätte Gott das nicht vorhersehen können, die Antwort darauf ist, hat er doch getan. Er hat das vorhergesehen. Er wusste genau, was kommt. Er wusste genau, was wir Menschen machen, wie wir von ihm abhauen. Und deswegen hat Gott schon bevor alles anfing, eigentlich bevor er anfing zu schaffen, hat er einen Plan gefasst, um die Menschen zurückzuholen in eine persönliche Beziehung zu ihm selbst. Und ich sage euch, Gott hat für diesen Rettungsplan, den er sich schon am Anfang ausgedacht hatte, weil er wusste, was wir machen, was wir alles kaputt machen. Gott hat für diesen Rettungsplan einen hohen Preis bezahlt, nämlich das Leben seines einzigen Sohnes am Kreuz von Golgatha. Das hat Gott schon vorher gewusst und hat das schon in einem Plan eingearbeitet, wie er uns doch zurückholen kann. Seht mal, wir halten also als erstes einmal fest, das war die erste Nebelleuchte, Gott hat Leid und Tod nicht erschaffen. Ich hoffe, dass bis dahin ich noch keinen aus dem Boot verloren habe. Kommen wir zum zweiten Nebellicht, zu unserer Orientierung. Und das habe ich überschrieben mit, Gott kann aus Leid auch Gutes hervorkommen lassen. Und dazu hat Gott viele verschiedene Möglichkeiten, wie er aus etwas Leidvollem etwas Gutes machen kann. Ich will nur 4 solcher Möglichkeiten erwähnen, wie Gott das machen kann. Das erste ist, Gott benutzt manchmal Leid, um zu Christus zu ziehen. Oder ich könnte auch sagen, um zur Buße zu führen. Aber da muss ich immer erklären, was Buße ist. Weil ich hatte als Kind und als Jugendlicher immer völlig falsches Verständnis von Buße. Ich habe immer gedacht, Buße hat mit Büßen zu tun. Also du musst dich selber züchtigen, strafen und so weiter. Ja? Und als guter Katholik, wenn unser Papa uns, als ich so 6, 7 Jahre alt war oder 8 Jahre alt war, und ich bin, da hat er uns 20 Pfennig gegeben manchmal für einen Kinonachmittag. Weil meine Mutter, die war sehr schwach und sehr ein bisschen kränklich, damit die mal von den Pensen Ruhe hat, hat er uns 20 Pfennig gegeben, damit wir ins Kino gehen können. Und dann sind wir alle, die alle Jungs, ins Kino gegangen und wir haben dann irgendwie Gary Cooper, 12 Uhr mittags oder irgendwelche so alten Wildwestfilme geguckt, wo so viele Leute erschossen wurden. Und ich wusste in meiner Kinderseele, das war nicht gut für mich, weil ich habe Religion ernst genommen als Kind. Und als ich dann aus dem Kino rauskam, weil ich wusste, das war nicht gut, da habe ich meine Schuhe ausgezogen und habe Kieselsteine in meine Schuhe geworfen und habe die Schuhe wieder angezogen und bin auf den Kieselsteinen nach Hause gelaufen, weil ich einfach so das so beigebracht bekommen habe, büßen. Buße heißt büßen. Du musst dir selber Schmerzen zufügen. Und als wir beide, als meine Frau und ich in Mexiko gelebt haben, da haben wir gesehen, wir lebten in Mexico City am Rande der Stadt, in seinem Vorort, aber in der Stadt die große Kathedrale für die Maria de Guadalupe. Ein Riesenplatz davor, wie am Petersdom, wie da alte Männer und alte Frauen auf blutigen Knien über das Pflaster gekrochen sind, um bei der Maria Buße zu tun. Das hat mit der Buße der Bibel nichts zu tun, liebe Freunde. Buße in der Bibel heißt umdenken. Erkennen, ich bin in der falschen Richtung unterwegs in meinem Leben. Ich muss umkehren, raus aus der Eisenbahn in die andere Eisenbahn, in die andere Richtung. Das ist Buße. Und deswegen sage ich noch einmal, Leid, und das ist eine der Dinge, wie Gott aus Leid etwas Gutes hervorbringen kann, Leid führt Menschen am sichersten zur Hinwendung zu Gott. Ein Autor, ein christlicher Buchautor mit Namen Lewis, der hat einmal gesagt, Schmerzen sind das Megafon Gottes, um eine taube Welt aufzuwecken. Manchmal brauchen wir so einen Weckruf, auch in unserem Leben. Seht mal als Beispiel, am 11. September 2001, da waren die Kirchen voll nach dem Attentat in New York. Die Kirchen waren von morgens bis abends voll. Da sind die Leute reingeströmt, weil sie so überwältigt waren von dem Leid, was da passiert war, wo 3000 Leute ihr Leben verloren haben. Und im selben Jahr hatten wir die Gelegenheit, meine Frau und ich, wir haben Freunde von uns, die wohnen in Kalifornien, in L.A., ganz in der Nähe von Hollywood. Und die Frau, die arbeitete in Hollywood in einer Kirche, in einer presbyterianischen Kirche. Und als wir die besucht haben, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, dann redeten wir über diese Katastrophe. Und dann sagte sie, als wir gehört haben, was da in New York passiert war, habe ich bei uns in der Kirche auch angeregt, warum können wir nicht auch die Kirchen aufmachen? Und dann haben sie auch ein Schild draußen hingestellt, Church is open. Und da waren 6000 Kilometer entfernt von New York, waren auch in L.A. von morgens bis abends die Kirchen voll. Und wir alle kennen das auch vom dieses Sprichwort schon alleine, ja? Not lehrt beten. Not lehrt beten. Also noch einmal, Gott benutzt Leid, um Menschen zu Christus zu ziehen. Und der Apostel Paulus, der beschreibt das im 2. Korintherbrief im Neuen Testament. Da sagt der Apostel Paulus, ein gottgewollter Schmerz, also ein gottgewollter Schmerz, führt zu einer veränderten Einstellung. Das ist ein anderes Wort für Buße. Einer Herzensumkehr, die man nie bereuen muss und so zur ewigen Rettung. Vielleicht haben einige von euch schon mal den Namen gehört, Joni Eriksson Tada. Bestimmt haben einige von euch den Namen schon mal gehört, ja? Also, sie hat erfahren, was dieser Vers im Korintherbrief von Paulus, was der wirklich bedeutete. Sie ist über 40 Jahre lang querschnittsgelähmt, nachdem sie als Teenager in einen See einen Kopfsprung gemacht hat und querschnittsgelähmt war und seitdem im Rollstuhl sitzt. Aber durch den Unfall fand Joni zu Gott. Und sie sagte einmal: Ich ziehe es vor, in einem Rollstuhl zu sitzen und Gott persönlich zu kennen, als auf zwei Beinen ohne ihn durchs Leben zu gehen. Die hat verstanden, worum es hier geht, warum Gott das Leid in ihrem Leben zugelassen hat. Sie hat verstanden, warum sie im Rollstuhl sitzt. Und sie sagt: Ich will nicht mehr tauschen. Ich bin froh, dass ich im Rollstuhl sitze, aber ich habe den Herrn Jesus kennengelernt. Also, Gott benutzt Leid und Katastrophen, um Menschen zu sich zu ziehen. Das war das Erste, wie Gott das machen kann. Ich wollte euch vier Beispiele nennen. Das Zweite ist, Gott benutzt Leid auch manchmal, um den Charakter von Menschen zu formen. Das macht er besonders häufig auch mit Gotteskindern, also mit echten Christen. Weil auch echte Christen Leid erfahren. Manchmal sehr schmerzhaft. Wir können das sagen, weil wir das in unserem Leben an mehreren Stellen bitter erfahren haben. Seht mal, ihr Charakter, der Charakter von den Kindern Gottes, will Gott verändern, positiv verändern. Die Bibel sagt, nach dem Römerbrief, Kapitel 5, wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Also durch Leid lernen wir. Und auch Christen wachsen und reifen durch Leiden in ihrem Leben, in ihrem Charakter. Und ganz nebenbei bemerkt, sogar der Sohn Gottes, sogar der Herr Jesus ging durch die gleiche Schule mit dem Leid. Da lesen wir nämlich im Hebräerbrief, Kapitel 5, Jesus lernte, obwohl er Sohn Gottes war, er lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Und wenn der Herr Jesus durch Leiden lernte, warum sollten wir nicht auch lernen, dass Gott in unserem Leben Leid zulässt, weil er unser Charakter verändern will, weil er uns Lektionen beibringen will. Die dritte Möglichkeit, wie Gott aus Leid etwas Gutes hervorkommen lassen kann, ist, Gott benutzt Leid auch manchmal, um uns zu erziehen. Also im Hebräerbrief, da lesen wir folgenden Satz. Unsere Väter züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, Gott züchtigt aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Nun machen wir manchmal den Fehler, wir verwechseln Zucht oder Züchtigung mit Strafe. Das stimmt aber gar nicht, sondern Zucht ist eher Erziehung. So wie wir Pflanzen züchten oder Tiere züchten, um etwas Besseres daraus zu machen. So ist es auch bei Kindern, ja? Zucht ist nicht Strafe, sondern Erziehung. Strafe, nur als Beispiel, Strafe ist Lohn für böse Taten, die wir in der Vergangenheit getan haben. Das kennen wir alle aus der Familie mit den Kindern, auch als wir selber klein waren. Strafe hat immer etwas mit der Vergangenheit zu tun und ist Strafe für böse Dinge, die wir da getan haben. Aber Erziehung ist eine Korrektur unseres Verhaltens, damit unsere Zukunft besser wird. Das ist Erziehung. Und Gott will, dass unsere Zukunft besser wird. Und deswegen erzieht Gott uns. Und seine Erziehung in unserem Leben, die ist immer zu unserem Besten. Sogar dann, wenn es weh tut. Seine Erziehung ist immer zu unserem Besten, auch wenn es weh tut. Und noch was. Wenn es bei seinen Erziehungsmethoden in unserem Leben, wenn es da um Leid geht, dann müssen wir einfach auch verstehen, dass wir die Dinge aus einer sehr begrenzten Perspektive sehen. Ich will ein Beispiel nehmen. Also in meinem alten Beruf habe ich immer sehr viel mit Plänen zu tun gehabt. Ich habe also viele Jahre im Anlagenbau gearbeitet. Und wenn ich einen Plan sah an der Wand, wo eine Wasseraufbereitungsanlage, das war mein Spezialgebiet, gezeichnet war, da konnte ich gleich an dem Plan erkennen, wie der Fluss ist, welche verschiedene Reinigungsstufen durchlaufen werden und so weiter und so weiter. Also ich wusste bestens Bescheid mit solchen Plänen. Aber wenn ich zu Hause war und meine Frau hat auch so Pläne, also die hat nicht solche Wasseraufbereitungspläne gehabt, sondern die hat andere Pläne. Wenn die ihre Pläne auf den Boden gelegt hat, da stand ich wie ein Ochse vom Berg. Das waren die Pläne meiner Frau. Habe ich nicht durchgeblickt. Heute weiß ich natürlich, dass die Schnittbogen heißen. Aber wie die funktionieren, weiß ich immer noch nicht. Die ist dann mit so einem Rädchen drüber gefahren und so weiter und hat dann für die Kinder irgendwelche Buchsen oder Röckchen gemacht. Ja? Aber was ich damit sagen will, ist, worauf ich hinaus will, ist, ich hatte gesagt, dass wir, wenn es um unser Leid geht in unserem Leben, dann sehen wir das immer nur aus einer sehr begrenzten Perspektive. Damit will ich sagen, stellt euch vor, eine von diesen 100 Linien in verschiedenen Dicken, Farben und so weiter, eine von diesen Linien ist die Linie deines Lebens, bildlich, nur bildlich. Und dann haben wir manchmal eine irgendwie verzerrte Vorstellung von Gott. Bin ziemlich sicher, dass jeder von euch sagen würde, wenn ich fragen würde, kann Gott in die Zukunft gucken? Ja, ich sehe, Eberhard nickt schon, der ist ganz schlauer. Wir würden alle wahrscheinlich ja sagen. Wenn ich fragen würde, kann Gott auch in die Vergangenheit gucken, würden alle ja sagen. Aber ich sage euch, ja, das stimmt schon, aber nur in einem bestimmten Gesichtspunkt. Weil die Tatsache ist viel radikaler. Ich sage, Gott guckt nicht in die Zukunft und guckt nicht in die Vergangenheit, sondern er sieht die Vergangenheit und die Zukunft gleichzeitig. Also wenn das eine Linie, mein Leben ist, dann sieht Gott den Anfang meiner Linie, den Anfang meines Lebens und das Ende meines Lebens. Er sieht das alles gleichzeitig und alles, was dazwischen liegt, sieht er auf einen Schlag. Aber nicht nur meine Linie sieht er, sondern er sieht auch jede andere Linie, die irgendwie meine Linie auf irgendeine Weise berührt oder ihr nahe kommt oder was auch immer. Versteht ihr? Deswegen sage ich, wenn ich auf meiner Linie etwas sehe, was mich betrifft und mir wehtut, dann sehe ich das sehr beschränkt, aber Gott sieht viel mehr. Er hat eine viel größere Perspektive. Er weiß, ja, seht mal, Gott will einfach, wir müssen einfach verstehen, dass Gott viel mehr sieht von unserem Leben als wir und er weiß, was für uns am besten ist. Und als viertes und letztes, was ich zeigen will, ist, Gott benutzt Leid auch, um aus dem Negativen des Lebens etwas Positives zu machen. Und wie macht er das? Nun, ganz einfach. Er kann aus dem Negativen des Leids etwas Positives hervorkommen lassen, indem er seinen Kindern, also den echten Christen, die eine persönliche Vater-Kind-Beziehung zu ihm haben, indem er ihnen seine Versprechen erfüllt. Weil Gott hat eine Fülle von Verheißungen gegeben, Versprechen gemacht an seine Kinder. Zum Beispiel diese hier, Römerbrief Kapitel 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Da schreit natürlich innerlich was auf, ja, wie soll das gehen? Wie kann etwas Schlimmes, etwas Bitteres in meinem Leben mir zum Guten mitwirken? Nein, ich habe am Anfang gesagt, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Ganz sicherlich nicht. Aber ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Am Beispiel vom Kuchenbacken. Also jetzt um die Weihnachtszeit, dann sind meine Enkeltöchter, jetzt mittlerweile sind sie Urenkel, weil wir haben schon 3 Urenkel, die sind dann bei der Oma. Und dann, wenn die Oma denen was Gutes machen will und die freuen sich immer darauf, dann backt die mit denen Plätzchen in der Vorweihnachtszeit. Und wenn ich dann mal dazukomme, in die Küche reingucke, dann trifft mich der Pfefferminzschlag, weil da sieht es aus, als hätten 3 Handgranaten eingeschlagen. Aber die Kinder stehen dann auf Stühlchen oder wo auch immer mit roten Backen und alles ist mit Mehl überpudert und so weiter. Und da liegt ein Haufen Zeugs auf dem Tisch. da sehe ich so ein Becherchen mit so kleinen bunten Gummiwürfelchen oder was das ist, weiß ich jetzt nicht, wie das heißt, oder so kleine Röhrchen mit einer Flüssigkeit drin oder da liegen ein paar Tüten und dann nehme ich eine Tüte, da steht Backpulver drauf und da habe ich mir gedacht, Backpulver, das braucht man zum Kuchenbacken, das muss lecker sein. Und dann habe ich dann eine Tüte, die war offen, da habe ich einen Finger rein und in das Backpulver reingetaucht und dann in den Mund getan. Habt ihr das schon mal gemacht? Wenn ihr das mal macht, ja, macht die Türen auf zum Badezimmer, dass ihr schnell laufen könnt, weil das ist sowas von absolut abschreckend bitter und grässlich, der Geschmack, ja. Aber das Interessante, warum ich das sage, ist, wenn diese ganzen verschiedenen Teile, die süßen und die bitteren, wenn die alle zusammenkommen und die sind dann in der Form drin und kommen dann in den Ofen und dann wird eine bestimmte Temperatur ausgesetzt, dieser Teig, dann dauert das in der Regel keine halbe Stunde. Dann merkt man schon an der Nase, da entwickelt sich etwas Fantastisches, was auch extrem gut schmeckt. Ihr seht, die ist so eine gute Bäckerin, meine Frau. Aber ihr hier auch, was wir hier leckere Sachen gekriegt haben bis jetzt. Unglaublich. Also, Gott nimmt, und das will ich eigentlich damit sagen, Gott nimmt die schlimmen und die bitteren Dinge, die uns in unserem Leben widerfahren, und er macht dann daraus etwas Gutes. Unter einer Bedingung, liebe Freunde. Und die Bedingung heißt, wenn wir uns entscheiden, das haben wir wieder diese Entscheidung. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben zu entscheiden. Wenn wir uns entscheiden, ihm zu folgen, auch wenn wir nichts von seinen Wegen verstehen. Also wenn du heute dein Leben in die Hand Gottes legst und wenn du heute Vergebung deiner Schuld und deiner Sünden erfährst von ihm, dann wird auch er in deinem Leben aus Leid und Schmerz etwas Gutes machen, weil er es versprochen hat. Und er erwartet auch nicht von uns, dass wir alles verstehen, was er tut. Er erwartet nur, dass wir ihm vertrauen, dass es gut ausgeht. Dass es am Ende für uns gut ausgeht. Er hat den Überblick. An der Stelle, jetzt bin ich so etwa in der Mitte, will ich einen kleinen Überblick machen, so eine Zwischenbilanz, damit wir das nochmal rekapitulieren, was wir bisher gehört haben. Also die erste Nebelschlussleuchte, die hat uns gezeigt, Gott hat das Böse und das Leid nicht erschaffen, sondern es kam durch unsere Sünden in die Welt. Die zweite Nebelleuchte, die hat uns gezeigt, auch wenn Leid nicht gut ist, so kann Gott es trotzdem benutzen, um seine guten Ziele zu erreichen. Und damit kommen wir zur dritten Nebelleuchte, zu unserer Orientierung. Und die habe ich überschrieben mit: Gott beendet einmal alles Leid und errichtet das Böse. Weil das ist auch wieder so eine Frage, die dann immer im Anschluss kommt. Es kommt immer die Reihenfolge, wie ich sie auch genannt habe, dass Leute mich fragen, naja, wenn Gott die Macht hat, das Böse zu vernichten, er ist doch allmächtig, wie du immer sagst, warum tut er es dann nicht? Und das klingt auch wieder sehr logisch, nachvollziehbar. Aber die Antwort, die ich darauf geben muss, ist einfach, na hör mal zu, dass er es noch nicht getan hat, das heißt doch nicht, dass er es nie tun wird. Und das ist eigentlich, was die meisten Leute dann doch sofort kapieren, ja? Weil ihn zu kritisieren, dass er es noch nicht getan hat, das ist genauso, als ob ich ein Buch zur Hälfte lese und dann den Autoren kritisiere, warum er kein vernünftiges Ende geschrieben hat. Und dann merken wir, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Seht mal, das richtige Ende im Buch Gottes, das richtige Ende wird kommen, ganz sicherlich. Gott hat verheißen, dass der Tag kommt, wo Krankheit und Leid ausgelöscht werden. Und sich die Menschen dann für alles Böse in ihrem Leben vor ihm verantworten müssen. Und dann kommt die Frage natürlich, ja, warum zögert er den Tag hinaus? Den Tag der Abrechnung oder wie du es nennen magst. Warum zögert er den hinaus? Und die Antwort ist auch einfach. Einer der Gründe, warum er diesen Tag hinauszögert, ist vielleicht du. Der bist du. Du bist der Tag, du bist der Grund, warum er den Tag hinauszögert. Er verzögert die Vollendung seines Planes in der Hoffnung, dass einige von euch heute Abend hier in der Emmauskirche ihr Vertrauen auf ihn setzen. Darum verzögert er diesen Tag, weil wenn der Tag kommt, hast du keine Chance mehr. Das ist ernst, Leute. Das ist kein Larifari. Das geht um dein Leben. Ich weiß, wenn ich hier tot umfalle, wo ich bin, sofort, bei meinem Heiland. Und wenn du das nicht weißt, dann bitte ich dich in seinem Namen, denk nach, weil du hast keine Verfügungsgewalt über das Morgen. Du kannst nicht sagen, ich mach's morgen vielleicht oder nächste Woche oder nächstes Jahr, wenn der nochmal kommt. Also er wartet aus Liebe zu dir. Und genau das ist es, was der Apostel Petrus meinte, als er im zweiten Brief, Kapitel 3, geschrieben hat, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, weil er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Buße heißt nicht büßen, sondern umkehren. Umdenken, das kann jeder, jedes Kind kann das. Nur die Alten, die machen sich das immer schwerer, weil die Last, die Schuld, die sie mit sich herumschleppen, immer größer und schwerer wird. Und sie müssen runter von dem hohen Ross, dass sie sagen, ja, ich bin da tüchtig genug und ich bin da anständig genug. Seht mal, das ist für mich einer der großartigsten Beweise Gottes, wie Gott dich liebt. Weil Gott leidet unter dem Zustand dieser Welt mehr als wir. Wir haben uns mit vielen Mist, den wir in der Welt Tag für Tag sehen, wir haben uns arrangiert, schon lange. Da gibt keinen großen Aufschrei mehr über 130.000 Kinder, die getötet werden im Bauch der Mutter, weil sie sich nicht wehren können. Aber Gott leidet da mehr drunter als wir. Und dass er diesen Tag der Abrechnung, Leute, dass er den herauszögert wegen dir, das zeugt von seiner Liebe zu dir, weil er nicht will, dass du ewig verloren gehst. Sondern weil er will, dass du umkehrst und zu ihm kommst und bei ihm eine Ewigkeit im Himmel bist. Das ist ernst. Dann kommen wir zur vierten Nebelleuchte, die uns Orientierung gibt. Die habe ich überschrieben. Gott wird alles erlittene Leid einmal wieder gut machen. Als ich noch im Missionswerk gearbeitet habe, dann kam manchmal, wenn alle anderen Telefone besetzt waren, dann kam auch manchmal ein Anruf von außen auf meinen Apparat, dass ich den annahm. Und manchmal am Anfang musste ich mich echt daran gewöhnen und das auch lernen, wie das geht. Dann nimmst du den Hörer ab und du hältst ihn an dein Ohr und du hörst erstmal nichts. Und wenn du genau hinhörst und wartest, dann hörst du mal irgendwann Schluchzen. Da ist jemand am anderen Ende am Weinen. Und irgendwann nimmt der andere sich, die andere Frau oder wer immer da angerufen hat, sich ein Herz und fängt dann an zu erzählen. Und während ich manchmal zugehört habe, habe ich in meinem Herzen zu Gott geschrien, habe geschrien manchmal, Herr, warum so viel Leid und so viel Böses, das diese Frau erlebt hat und mir geht's so gut. Ich finde darauf nicht eine Antwort. Deswegen habe ich gesagt, ich habe lange nicht auf alles eine Antwort. Aber ich weiß, dass Gott es alles wieder gut machen wird, das erlittene Leid. Und deswegen hilft es manchmal, liebe Freunde, wenn wir Leid aus einer gewissen Distanz betrachten. Wenn wir nach Paris fahren würden, vielleicht war einer mal in Paris von euch? Auch doch eine Reihe. Wart ihr am Eiffelturm? Also ich sag mal, wenn du am Eiffelturm stehst und du stehst etwa 1,5 Meter vor dem Eiffelturm, 2 Meter vor dem Eiffelturm, du weißt, was du dann siehst. Du siehst nur Dreck in den Ritzen, verrostete Nieten, abblätternde Farbe, stimmt's? Nur Schmutz da am Boden. Aber wenn du dann mal 150, 200 Meter zurücktrittst, dann siehst du von dem Schmutz nichts mehr, sondern dann siehst du die perfekte Architektur, die Symmetrie von dem Eiffelturm. Und damit will ich einfach sagen, manchmal hilft es, wenn wir Leid aus einer gewissen Distanz betrachten. Die Bibel berichtet uns davon, was Gott einmal mit uns vorhat. Da heißt es im Römerbrief, Kapitel 8, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das meine ich damit, wenn ich sage, wir müssen lernen, das Leid aus der Perspektive der Ewigkeit zu sehen. Da ist ein gläubiger Jugendlicher, der ist mit ein Jahr alt, eine Betontreppe runtergefallen und hat sich das Rückgrat gebrochen. Und er hat fast sein ganzes Leben lang in Krankenhäusern zugebracht. Und er machte trotzdem eine ganz erstaunliche Aussage über die Fairness und über die Gerechtigkeit Gottes. Da kam ein Reporter, ein Journalist, der hat ihn interviewt für die lokale Zeitung oder was auch immer, und der wusste, dass er ein Christ ist. Aber der Journalist, der war wahrscheinlich irgendwie ein Spötter oder ein Sarkasmus oder was auch immer. Der hat ihn also interviewt und als erstes fragte er ihn, wie alt bist du? Und daraufhin sagte der Jugendliche, ich bin 17. Ja, sagt der Journalist, wie viel Zeit hast du davon denn im Krankenhaus verbracht? Und da sagte der Junge, 13 Jahre im Krankenhaus. Und dann sagte der so ein bisschen sarkastisch, ist das gerecht von Gott? Der wusste, dass er ein Christ ist. Ist das gerecht von Gott? Und der Junge gab ihm die richtige Antwort. Der Junge sagte zu ihm, Gott hat die ganze Ewigkeit, um es wieder gut zu machen. Und ich sage euch, er wird das auch. Gott wird alles erlittene Leid wieder gut machen. Gott verspricht nämlich eine Zeit, wo es keine Tränen, wo es keine Schmerzen, wo es kein Leid mehr geben wird. Und zwar dann, liebe Freunde, zwar dann, wenn wir für immer mit Gott verbunden sind. Also mit anderen Worten, wenn du ihn persönlich kennengelernt hast durch den Herrn Jesus. Deswegen liebe ich diesen Vers, den ich jetzt zitiere, am meisten, weil der genau in diese Richtung geht. 1. Korinther 2, Vers 9, da heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Was für ein Trost für Leute, die vielleicht mittendrin stecken in einem Leid. Und damit komme ich schon zur letzten Nebelleuchte. Ihr habt noch 5 Minuten oder 10 Minuten, ja? Die fünfte Nebelleuchte. Und da sind wir wieder am Anfang, wenn es um Entscheidungen geht. Die habe ich überschrieben mit, du musst entscheiden, wie du reagieren willst. Es ist deine Entscheidung. Du musst entscheiden, wie du reagieren willst, wenn dich Leid trifft. Seht mal, willst du dich in Verbitterung von Gott abwenden oder willst du von ihm Frieden und Mut empfangen? Das ist deine Entscheidung. Und Gott hat jedem von uns die Fähigkeit gegeben, frei zu entscheiden. Kein Druck, kein Zwang, weil alles Leid, liebe Freunde, alles Leid hat auch das Potenzial zum Guten. Und es liegt an dir und an deiner freien Entscheidung, ob du dieses Potenzial zum Guten nutzt. Wir entscheiden, ob wir von Gott weglaufen oder ob wir zu ihm hinlaufen. Aber wenn du zu ihm hinläufst, dann sagt er dir das, was ich am Anfang aus der Bibel vorgelesen habe, aus Johannes 16. Wenn du zu ihm hinläufst, dann sagt er zu dir, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, er bietet Frieden und Mut. Das sind Dinge, die wir gerade, wenn wir unter Druck geraten, die brauchen wir so dringend. Frieden im Herzen und Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Seht mal, Gott wird nicht alles Leid aus deinem Leben wegnehmen. Er wird auch nicht dich vor allen bösen Dingen und schlimmen Dingen bewahren, weil wir einfach in einer gefallenen Welt leben, die unter der Herrschaft des Widersachers, des Gottes, des Teufels steht. Aber er wird dich auf dem Weg hindurch, durch diese Welt, er wird dich begleiten. Er wird dich begleiten. Er wird nicht alle Stürme in deinem Leben verhindern, aber er will dir eine Zuflucht sein. Das ist das Entscheidende, liebe Freunde. Das haben wir in unserem Leben erfahren. Meine Tochter ist in Mexiko geboren worden. Und sie bekam, als sie ein Jahr alt war, Meningitis. Sehr schwer. Die Ärzte in der Kinderklinik in Mexico City, die sagten zu uns hinterher, wenn wir zwei Stunden später gekommen wären, wäre das Rückenmarkflüssigkeit, die sie da ihr entnommen hatten, die wäre wie Milch gewesen. Dann wäre Tod oder mindestens schwerste Hirnbeschädigung das einzige mögliche Resultat gewesen. Meningitis. Einige Jahrzehnte später hat meine Frau eine Art Blutkrebs bekommen. Ich selber habe Blasenkrebs. Dann, meine Frau hat eine Amnesie erlitten. Und eine unserer Enkeltöchter mit zwei kleinen Kindern ist mit 28 Jahren an Darmkrebs verstorben. Nein? Warum ich das erzähle, Leute? Gott hat uns nicht verschont mit Leid. Weil er uns, weder meiner Frau noch mir, hat er das versprochen, als wir, ich mit 17 und meine Frau vielleicht mit 12 oder 13, als wir zu ihm gekommen sind. Da hat er uns das nicht versprochen, ein leidloses, herrliches Leben. Aber das, was er versprochen hat, das hat er gehalten. Das, was der Psalm 46 sagt. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Und damit komme ich zum Ende. Du hast die Wahl, jeder von euch. Du kannst die schlimmen Dinge, die dir begegnen, du kannst sie akzeptieren und du kannst zulassen, dass sie deine Aufmerksamkeit auf den Herrn Jesus hinlenken. Oder du kannst weiterleben als verbitterte und verhärtete Person. Das ist deine Entscheidung. Gott hat dir die Fähigkeit gegeben, zu entscheiden. Wenn es in deinem Leben wehtut, dann hast du nämlich nur diese beiden Möglichkeiten. Du kannst Schmerzen mit Gott haben oder du kannst Schmerzen ohne Gott haben. Und wenn sich jemand von euch in einer schweren Lage befindet, vielleicht jetzt im Moment, dass er vielleicht verletzt ist, dann lade ich dich ein, heute zu dem Herrn Jesus zu kommen, weil er dir heute zuruft, kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben, Ruhe des Herzens. Weil, wenn du dich von ihm abwendest, wird nichts besser, aber alles wird schlimmer. Und deswegen lade ich dich am Schluss ein. Bist du heute Abend bereit, dein Leben dem Herrn Jesus anzuvertrauen? Das nennt die Bibel Bekehrung. Bist du bereit, dich heute zu dem Herrn Jesus zu bekehren? Nein, ich lade nicht ein, dass du Mitglied werden musst in der Emmauskirche oder wie immer die heißt oder wo immer du bist. Nein, nein, zu dem Herrn Jesus kommen. Ich lade dich ein, zu dem Herrn Jesus zu kommen, weil nur er kann dein Leid stillen und er kann dich hindurch begleiten. Und dazu lade ich dich ein. Mach diesen Tag heute zum Tag deiner Entscheidung. Deiner Entscheidung für den Herrn Jesus. Weil er wartet vielleicht schon so lange auf dich mit weit ausgestreckten Armen, dass du endlich zu ihm nach Hause kommst. Und wenn du nicht genau weißt, wie du ihn anreden kannst, dann kannst du das Lied, was wir jetzt gemeinsam singen wollen, zu deinem Gebet machen. Das ist so schön formuliert, dieser Text aus diesem Lied. Weil dort am Kreuz hat er das alles gut gemacht, was zwischen dir und Gott steht. Da hat er bezahlt für deine Schuld und deine Sünden. Und deswegen kannst du das wie ein Gebet singen. Ich komme zum Kreuz, ich suche Gnade bei dir. Gnade heißt unverdiente Zuwendung. Und wenn du nicht singen kannst, dann brumme. Wenn du nicht brummen kannst, dann lies es einfach leise in deinem Herzen. Weil der Herr schaut auf dein Herz. Und ich denke, dass wir beim Singen dieses Liedes nicht nur die Masken aufziehen, sondern dass wir auch dabei aufstehen. Und nach dem Lied will ich mit uns beten. Bitte sehr.
Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Mit offenen Armen rufst du mich zu dir. Du nimmst mich Verlorenen an. Du zahlst den Preis meiner Schande und Schuld. Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, hier nimmst du mich jetzt an. Ich komme zum Kreuz, wo mein Leben begann. Ewiges Leben als Gottes Geschenk. Jesus, ich komme zum Kreuz. Du hast Erbarmen, du sehnst dich nach mir. Dein Leben ist unendlich groß. Ich danke dir von Herzen dafür. Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, Sünde, Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz.
Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du uns in diesem Dilemma nicht alleine gelassen hast. Du bist auf diese Erde gekommen. Du hast unter uns gelebt, weil du dieses Verlangen in deinem Herzen hattest, uns zurückzuholen in eine persönliche Beziehung zu dem großen Schöpfergott. Und du hast den Weg bereitet, indem du das, was zwischen uns und Gott steht, das, was bei Adam und Eva, bei diesen ersten Menschen, wo die sich falsch entschieden haben, du hast es wieder gut gemacht, dort am Kreuz. Da hast du bezahlt den Preis, den keiner von uns hätte bezahlen können. Und dafür danke ich dir an dieser Stelle noch einmal herzlich. Aber du weißt, was für ein furchtbarer Ort die Erde geworden ist. Und wir müssen dir bekennen, lieber Heiland, dass wir Teil dieser Welt sind, dass wir durch unsere Sünden auch dazu beigetragen haben. Aber du willst auch uns vergeben, wenn wir zu dir kommen. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du doch an die Herzen von all denen klopfst, die noch nie bei dir waren. Ob da nicht jemand ist, der heute sein Herz dir öffnet und dich einlädt, zu ihm zu kommen, Wohnung bei dir, bei sich im Herzen zu machen und dir alles vergeben. Danke, Herr Jesus, dass du versprochen hast, niemanden, der zu dir kommt, hinauszustoßen. Dafür preise ich dich. Aber ich bete auch für die, Herr Jesus, die vielleicht schon einmal bei dir waren, aber die sich innerlich vielleicht von dir ein Stück weit entfernt haben, in deren Herzen vielleicht Dinge eingekehrt sind, die dein Wort Sünde nennt. Ich bete auch für sie, dass du auch bei ihnen anklopfst, ob nicht jemand da ist, der heute einen neuen Anfang mit dir macht und sein Leben noch einmal dir weiht. Danke, Herr Jesus, für deine Freundlichkeit und Güte zu uns allen. Und über all dem will ich deinen Namen erheben, weil es nur in deinem Namen diese Rettung gibt. Amen.
Amen.
Wir nehmen noch einmal bitte Platz. Und ich darf noch einmal einladen, wenn du Fragen hast, es ist ja noch jetzt, Erfrischungen werden gereicht und Knabbereien. Also wir haben Zeit, über manches zu reden, nachzudenken, vielleicht auch zusammen zu beten. Wenn du den Wunsch hast, heute diese Entscheidung zu treffen, die wichtigste Entscheidung des Lebens, die habe ich am 17. Juni, Tag der Deutschen Einheit, 1964 getroffen. Das wurde für mich der Tag der Einheit mit Gott, wo der Herr Jesus in mein Herz, in mein Leben eingezogen ist. Und er hat mich seitdem nie verlassen, auch wenn es durch Täler ging. Er hat sein Versprechen immer beibehalten. Und das will er auch bei dir. Aber kommen musst du. Er hat den Weg vorbereitet, nur kommen musst du. Und dazu lade ich dich ein. Du kannst auch die Leute ansprechen, die dich eingeladen haben, herzukommen. Sprich mit ihnen, bete mit ihnen. Die wissen den Weg, wie du zu dem Herrn Jesus kommen kannst. Oder bleib zurück, meine Frau Annegret ist hier, die gerne mit Frauen redet, weil ich glaube, dass das besser ist, wenn eine Frau mit einer Frau redet. Aber die Einladung musst du annehmen. Ansonsten lade ich euch ein für morgen früh um 10 Uhr. Da haben wir dieses, hops, das war verkehrt, Leute. Okay, dann sage ich so, ich habe es auswendig gelernt, was morgen früh kommt. Morgen früh haben wir das Thema, wie redet Gott heute noch? Und da will ich euch mindestens 3, 4 oder 5 Dinge nennen, wie Gott heute noch redet. Und ich lade euch ein, nicht nur jetzt zurückzubleiben, sondern morgen früh wiederzukommen und vielleicht noch den einen oder anderen einzuladen und mitzubringen. Und bis morgen früh will ich euch alle der Gnade Gottes anbefehlen. Und ich sage euch allen, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Danke dir.